Mit wem sind wir eigentlich als erstes früher ins Stadion gegangen? War es mit dem Onkel, mit der Tante, mit der Oma, mit der Mutter, mit dem Vater oder ganz alleine? Da haben wir alle drei ganz schöne Geschichten. Tobi, was haben wir denn noch heute?
Die Champions League ist das eine, aber ich habe schon eine gewisse grün-weiße Gänsehaut, denn die härteste Aufgabe für den FC Bayern München steht bevor. Welche das ist, das sage ich euch jetzt gleich.
Echte Champignons XXL.
Echte Champions XXL, die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Wie kriege ich einen Kaffeefleck aus meinem Oberteil, hier aus meinem Pullover?
Also bei Rotwein hätte ich jetzt gesagt, Salz drauf machen. Einwirken lassen, damit dann das Salz die rote Farbe aus deinem Pullover zieht. Das ist das, was man mir gesagt hat. Kaffeefleck ist eigentlich relativ unproblematisch. Also wenn du das später in die Waschmaschine schmeißt, ja, wenn du Kaffee in die Waschmaschine schmeißt, dann ist das eigentlich zu 100% raus. Also da kann nicht viel passieren. Außer es ist jetzt wieder mal ein 5.000 € Kaschmir-Pullover von Dolce & Gabbana oder von Servace. Dann weiß ich es natürlich nicht. Du solltest aber nicht dran rumreiben, weil sich sonst diese Fussel ergeben, weißt du? Dann reibst du quasi an der Stelle entweder die Farbe raus oder aber das Gewebe wird quasi so, du weißt, was ich meine, ne? Deswegen, ich würde gar nichts machen.
Es nervt auf jeden Fall, wenn du morgens ins Büro kommst und das Erste, was du, und dir wirklich den frischen Pulli angezogen hast, richtig schön heute Morgen, und das Erste, was du machst, Kaffee, der leider so in der Untertasse, da hatte sich Kaffee beim Tragen ein bisschen, und dann nimmst du die Tasse hoch und dann tropft unten leider vom Becher. Naja gut, soll nicht unser Problem
aber
sein,
es trocknet, nervt mich Tobi, aber. Wenn es trocknet gleich, dann wirst du auch da nicht mehr so wahnsinnig viel sehen. Also Kaffee ist wirklich, kann ich dir sagen, wenn es Öl wäre oder Rotwein oder Blut, das ist schlechter. Da hast du auf jeden Fall was zu tun, aber bei Kaffee, kann ich dir sagen, ist kein Problem. Und wenn es Bio-Kaffee ist, erst recht nicht.
Und so schneidest ein Loch rein, machst eine neue Mode, sagst, ich habe hier oben ein bisschen Loch, löscher frische Luft ans Herz.
Ja, da kann ich vollkommen recht, wenn es von Armani ist, dann ist es wirklich, dann kannst du sagen, ja, das ist jetzt der neueste Schrei aus Mailand.
Ich bin von Armani so weit entfernt, Matze, wie du von der Tabellenführung in der Champions League.
Ja, und übrigens den Schrei aus Mailand, den hat es auch am Dienstag gegeben, als er nämlich gegen Arne Slot, das war das erste Champions League-Spiel vom Nachfolger von Jürgen Klopp, von Arne Slot. Und der hat ja in Mailand mit 3-1 gewonnen. Und der AC Milan, wir erinnern uns alle noch, war ja mal in der Champions League das Nonplusultra. Wisst ihr das noch? Da haben die alles weggebombt, was irgendwie nicht bei 3 auf den Bäumen war. Aber ich glaube, bis sie da wieder sind, da muss auch noch ein bisschen
da
was.
Ist egal, wer der Trainer war, da war der Chef Berlusconi. Auch späterer langjähriger Regierungschef von Italien.
Du meinst Bunga Bunga.
Bunga Bunga. Wir hatten ja damals, ich war ja in der G16 oder G14, diese großen Clubs, und da wurde ja auch immer drüber gesprochen, dass wir uns um gewisse Gehälter orientieren müssen, nicht mehr wie so viel Prozent vom Gesamtbudget. Die Italiener waren auch immer dafür, die sagten, aber der große Chef von uns, vom AC Milan, der gibt nie Geld vorher, der will immer lieber nachher sagen, ach, ich habe von den Idioten das Finanzloch gedeckt. Das gefiel ihm besser, die Formulierung, als wenn er vorher schon die Verantwortlichen versuchen geführt hätte mit seinen Zuschüssen, dass es dann noch ein besserer, teurerer Kader gab.
Tobi und ich glaube, wir haben jetzt gerade beide so ein Bild vor Augen. Ist das so, wie wir uns das vorstellen, dass ihr euch dann mit 14 Leuten irgendwo in Zürich getroffen habt, in einem Weinlokal im Keller? Habt ihr euch zusammengeschlossen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Alles nur Anzugträger, Matze, kannst du dir das vorstellen. Und die haben dann über unseren Fußball entschieden.
Also vorne wie so ein Vortrag irgendwie von der Allianzversicherung, einer mit dem Flipchart, hier guck mal, das haben wir vor, so und so viel Prozent. Und dann hat sich der Rummenigge gemeldet, mit dem Finger geschnippt wie in der Schule. Ja, Karl-Heinz, bitte.
Ja, ja, das war zum Beispiel ganz interessant, dass alle 14 Clubs, auch die englischen Clubs, die das meiste Geld umgesetzt haben, alle der Meinung waren, dass man über die UEFA oder über die EU versuchen sollte, eine Gehaltsobergrenze festzulegen, dass das dem Fußball ganz gut tut in diesem freien Wettbewerb. Das wurde aber auch trotz starken Besprechungen oder die haben auch noch sehr stark interveniert, wurde das von der UE, von den Politikern abgelöst. Und dann gesagt, in der EU gilt die Formel Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Es ist nicht erlaubt, Gehaltsobergrenzen oder Gehaltsgrenzen festzusetzen.
Kalli, das hat ja sehr gut geklappt mit der Gehaltsobergrenze. Das war natürlich immer auch gerade so für die Fanseelen klang es natürlich gut, wenn man sagt, man führt eine Gehaltsobergrenze ein, die sollen alle nicht mehr so viel verdienen. Aber wenn man jetzt sich die Realität mal anguckt, dann verdient ein Ersatzspieler des FC Bayern, Leon Goretzka, mehr als der gesamte Kader des Aufsteigers sozusagen. Gar nicht ganz, aber ungefähr.
So sollte man einen guten Ohrenarzt besorgen, der die Ohren mal durchbläst. Ich habe gesagt, alle 14 Vereine, ne, der größeren Clubs, inklusive die Engländer, die das meiste Geld hatten, waren für eine gesetzliche Festlegung der Gehaltsobergrenze, um diesen Spaß da zu beenden. Aber es war eben nach unseren Gesetzen in der EU nicht möglich. So war meine Formulierung.
Tobi, ich wollte nur den Rat geben, das mit den Ohren sauber machen, lass das. Weil ich bin mal vom 7,5-Meter-Turm gesprungen, ist jetzt kein Scheiß, für einen Fernsehdreh und bin unglücklich mit dem Ohr aufgekommen. Und dann tat mir das Ohr weh, dann bin ich zum Arzt, hat er gesagt, Sie können von Glück reden, Herr Knob, dass Sie da relativ viel Ohrenschmalz drin haben, weil Sie hören zwar schlechter dadurch, ist jetzt kein Scheiß, aber das hat das Trommelfell geschützt und deswegen ist da jetzt nichts durchgehauen, weil es oftmals aus der Höhe passiert. Also dreckige Ohren, Tobi, auch wenn du nicht gut hörst, sind manchmal schützen und sind hilfreich. Aber das klingt
der Medizintipp der Woche.
Ja, es ist der Tipp der Woche.
Lebensretter Ohrenschmalz.
Ja, genau. Aber ich wollte nur ganz kurz eben sagen, das klingt so ein bisschen wie so eine Verbandstagung hier vom Fußballkreis Lippstadt, was du erzählst. Wenn die sich dann so in der altdeutschen Bierstube treffen oder in der Raststätte zur Linde, weißt du, und dann Willi Schneider und Wolfgang Mommsen dann irgendwie besprechen, wie es dann im nächsten Jahr in der Kreisliga C weitergeht. Also am Ende, stelle ich immer fest, ist das Treffen oben eigentlich genauso wie das Treffen unten. Es wird viel getrunken, es wird lecker gegessen, am Ende klopfen sich alle auf die Schultern, es wird irgendwas beschlossen und nachher weiß keiner mehr was. So ist das zumindest unten.
Und es gibt Arbeitsgruppen. Im Anschluss gibt es 2 bis 3 Arbeitsgruppen, die sich jetzt um die verschiedenen Projekte kümmern.
Also ihr zwei Schauspieler, ja. Vom Grundsatz hast du das ja richtig wiedergegeben, Matze. Aber es wurde viel beschlossen, wird auch viel eingehalten. Das ist auch heute auf der DFB-Ebene bis runter in die Landesverbände. Das ist bei dir Westfalen. Bei dir ist es ja so Nordrhein, ne? Oder Mittelrhein, wenn man das Fußballtechnisch sagt, Tobi, da wird schon vieles vernünftig von den Verbandsvertretern, von den Vereinsvertretern. Und da ist nicht nur hoch die Tassen, Halligalli, wer ist zuerst besoffen, wer fällt am ersten vom Tisch runter. Unter dem Motto, läuft das vielleicht bei dir da ab, Matze,
aber nicht da. Ich habe ja schon öfter mal so Schiedsrichterverhandlungen mitgemacht. Also so, weißt du, wenn irgendwie ein Spieler eine rote Karte bekommen hat und es dann richtig zur Sache ging. Und das war immer, ich war 2-3 Mal dabei, ich war einmal, glaube ich, sogar Angeklagter wegen Beleidigung, aber ich war auch 2-mal als Zeuge geladen und dann ist das immer in irgendeiner Raststätte.
Was war die Beleidigung?
Das weiß ich nicht mehr.
Nein, das weiß ich nicht mehr.
Matze, du wirfst einiges durcheinander. Achtung, wenn du wie üblich in deiner Kreisklasse oder Bezirksklasse Verfehlungen gemacht hast, dass du eine rote Karte gekriegt hast, dann wurde das sicherlich vor einem Verbandsausschuss, die nannte sich dann Spruchkammer, die gab es genau. Für die Bezirksklasse, für die Kreisklasse, ja, und da gab es Regularien, Regeln, wo man beim Nachtreten ohne Ball, mit Ball, groben Spiel, also die verschiedensten Dinge, Tätlichkeit, da gab es dann Mindeststrafen und dann gab es eine Spruchkammer, die war gewählt, die hat dann die Urteile gesprochen, von der 3. Kreisklasse bis zur Bundesliga, vom Prinzip ähnlich.
Galli, du hast ja vollkommen recht, das weiß ich. Und ich war ja auch öfter mal dabei, 2-3 Mal war ich dabei und es war immer in irgendwelchen Gaststätten.
Echt?
Das war immer in irgendwelchen Kneipen, in irgendwelchen Dörfern. Und es war wirklich, kannst du wirklich, ich war ja ein paar Mal, es wurde gelogen, dass sich die Balken biegen. Dann wurde hier nochmal ein Zeuge gesagt, ich habe hinten am Pfosten am Tor gestanden. Ich habe genau gesehen, wie der den umgetreten hat, während der Schiedsrichter mit dem Rücken zum Spieler stand. Und dann dachtest du, der war auf gar keinen Fall auf dem Sportplatz. Also da haben wirklich die Vereine auch alles aus dem Köcher gezogen, um am Ende dann ohne Strafe oder aber mit einer Strafe für den Gegner davon zu kommen. Das waren immer schon, geile Verhandlungen und geile Veranstaltungen. Aber da fällt mir gerade noch ein Mailand. Ich finde ja immer noch, dass Paolo Maldini mittlerweile ja, ich weiß gar nicht, ist er als Trainer aktiv? Aktuell hat er einen Club, keine Ahnung. Aber trotzdem ja eigentlich immer noch der bestangezogenste und auch einer der bestaussehendsten Fußballprofis ever ist, damals ja mit Iniesta, mit Nesta und wie sie alle hießen, in einer Mannschaft gespielt. Glaubt ihr, dass der heute auch noch zu den besten Verteidigern zählen würde?
Ja, der zählt mittlerweile zu den Besitzern vom FC Miami auch. Mhm. Also der bleibt da weiter in der ganz mondänen und sehr gut aussehenden Welt des Fußballs. Sein Sohn Daniel Maldini spielt in der Serie A übrigens bei Monza.
Aber der Vater von Paolo Maldini war ja auch schon Trainer, also ist wirklich eine richtige
Cesare?
Familie.
Nee, wer war denn der Papa noch?
Der war auch Trainer.
Ja, also was natürlich stimmt zu dieser Sache, auch gerade zu der Zeit Maldini, das muss man sagen, guter linker Außenverteidiger, Vater war auch ein guter Spieler und das war schon eine große Zeit. Der Italiener, ich glaube, die haben 7-8 Mal die Champions League gewonnen, sind, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe das gerade jetzt in einem schönen Rätsel drin, Real Madrid hat natürlich die meisten, rund 15 Titel gewonnen, an zweiter Stelle ist nach meiner Rechnung dann schon Maldini mit, oder sagen wir mal AC Mailand, aber meistens sind wir Maldini dabei.
Männer, ich habe mal eine Frage. Wie findet ihr jetzt mal ehrlich, wie findet ihr, ob jetzt Pokal der Landesmeister oder Champions League, diesen neuen Modus? Ich finde den ja richtig scheiße. Wirklich, ich finde den richtig scheiße. Jetzt weißt du ja überhaupt, jetzt spielt ja Tobi, wir haben kurz vor der Aufzeichnung drüber gesprochen, jetzt spielt ja Stuttgart gegen Madrid, dann spielt, glaube ich, Dortmund gegen Madrid, aber Stuttgart spielt nicht gegen Dortmund, da blickt doch keine Sau mehr durch. Das ist ja wirklich komplettes Verwirrspiel. Also jetzt musst du ja wirklich, das ist ja wie ein Puzzle. Wer hat sich denn den Schwachsinn überlegt? Jetzt mal ehrlich, und warum?
Ich hoffe persönlich, dass ich mich da noch dran gewöhnen werde. Momentan fällt es mir tatsächlich schwer, weil genau das eintritt, was ich auch im Grunde seit Beschluss dieses Modus immer gesagt habe, dass das für mich wenig Sinn macht, dass es eine Tabelle gibt, in der aber nicht jeder gegen jeden spielt. So, das geht so gegen meine, das gab es noch nie. Wie kann es eine komplette Tabelle vom ersten bis zum letzten Platz geben, wo aber gelost wird, wer gegeneinander spielt? Also ich stehe im Zweifel auf Platz 9 am Ende der Tabelle, habe aber gegen den 8. und 10. gar nicht gespielt. So, das fällt mir wahnsinnig schwer, so wahrscheinlich auch aus der Tradition heraus. So, da bin ich dann auch ein Traditionalist. Ich fand es immer ganz gut, wenn es so Vierergruppen gab und wenn ich dann auch so innerhalb dieser Gruppe diese Vergleiche hatte und ich wusste, da kommt noch ein Rückspiel und sowas. Aber du, vielleicht müssen wir uns daran gewöhnen. Vielleicht brauchst du jetzt diese große Tabelle.
Tobi, man kann ja die Vorteile und die Nachteile abchecken. Sagen wir mal bei Vorteile bei dem neuen Regel, dass alle Spieler im Etwa oder 90% der Spieler spannend bleiben. In dem alten Wettbewerb, wo ich im Moment auch noch mehr zu tendieren, genau wie Mats es gerade gesagt hat, da hattest du natürlich am Schluss auch einige Spieler, die eigentlich nichts mehr zu, also Spiele, die eigentlich keine Bedeutung mehr hatten. Das ist hier, gibt's auch ein paar, aber es ist immer noch ein bisschen anders. Also wenn ich jetzt heute, hier und heute eine Beurteilung geben, lege ich exakt auf dem gleichen Kurs von Matze, wie er gerade sagt, ich finde es scheiße. Ich würde es nicht zu brutal sagen, ich würde sagen, ich finde es jetzt nicht berauschend, ich bin nicht ganz happy davon. Aber lassen wir mal das erstmal die erste Saison spielen und dann ein Feedback ziehen. Das ist vielleicht auch interessant. Sind ja dann auch nicht immer Hin- und Rückspiel die gleichen Mannschaften. Man sieht mehrere Mannschaften, mehr Unterschiede. Ich will es nicht ganz absprechen. Im Moment bin ich mehr auf Matzes Kurs.
Ich habe mal eine Frage oder eine Vermutung. Kann es sein, dass man jetzt über diesen Modus versucht, die Champions Liga, so will ich es mal formulieren, also die europäische Liga, vielleicht doch irgendwie einzuführen, damit sich die die Menschen da schon mal so langsam dran gewöhnen, ja, dass jetzt halt eben.
Das ist ja, Matze, das ist ja eine Superliga jetzt im Grunde. Es gibt jetzt unter der Woche eine Liga, das ist ja auch wichtig so für die US-amerikanischen Märkte, für Asien. Die können jetzt auf den Webseiten, in den Tageszeitungen, können die eine Tabelle, eine Fußballtabelle aus Europa zeigen, wo du dann jede Woche wieder siehst, wer ist jetzt Erster. So, jetzt, wenn Bayern bleibt wahrscheinlich, also heute sind ja noch ein paar Spiele, jetzt nach unserer Aufnahme, aber mit dem Ergebnis wird Bayern sehr wahrscheinlich der Tabellenführer bleiben, würde ich mich jetzt mal festlegen. So, und dann sind die erstmal eine Woche Erster in Europa. So kann man es ja jetzt mal sehen, ne? Die Tabelle geht dann um die Welt. Ja. Und natürlich ist das spannend und einfach zu begreifen für Leute. Dann gibt's nicht irgendwie, keine Ahnung, 12 kleine Vierertabellen und so. Dann wird's irgendwann Playoffs geben und so weiter und so fort. Dann sind die ersten 18 direkt qualifiziert. Die Plätze 9 bis 16 spielen dann noch aus und so weiter. Und dann hast du auch ein Achtelfinale und ab dann hast du ja Hin- und Rückspiel. Aber bis dahin ist das ein Schritt, ganz klar ein Schritt in Richtung Superliga. Also ist eine Superliga.
Tobi, von dir völlig richtig erklärt. Ich sag's mal, warum ich trotzdem ein bisschen, ich will nicht so ganz abwesend sein. Ich habe ja gesagt, ich bin klar, Matzes kurz. Aber du kannst natürlich sagen, gerade das Thema, die ersten 8 stehen fest oder 9 oder 8 sind's ja. Und die zweiten spielen dann nochmal die Gegenrunde aus. Du hast keinen Gegner zweimal. Das ist so ein bisschen, es gibt keine. Es gab ja sonst schon 20-30% der Spieler am Schluss, die keinerlei Bedeutung mehr hatten. Die ist mit Sicherheit kleiner geworden, die Anzahl, wo die Spiele keine Bedeutung mehr haben. Aber ob das nachher sich dann so durchsetzen wird, bin ich unumstritten skeptisch. Aber wie gesagt, ja, jetzt ist es der Vorteil, unser Vertreter wird in den ersten Spielen nicht, sondern er spielt das hier jetzt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag zum Anfang. Donnerstag spielt noch Leverkusen in Rotterdam. Und da bleibt Bayern München sicherlich Erste mit dem Torverhältnis.
Nein, ich stelle bei mir fest, ich verliere die Übersicht. So, das hat mir natürlich jetzt als Fan, der vor allem an den deutschen Mannschaften in der Vergangenheit interessiert war, logischerweise, weil man lokalen Bezug hat, weil man sich dafür interessiert, gab es dann 2 oder 3 Vierergruppen, für die ich mich interessiert habe. Die anderen liefen so ein bisschen unter ferner Liefen, habe ich auch mal reingeschaut. War ja auch interessant, wenn hier mal ein großes Spiel war. Jetzt verliere ich den Überblick, merke ich im Moment, und könnt euch jetzt nicht sagen, welche Paarungen meiner bevorzugten deutschen Mannschaften in den nächsten Wochen und Monaten bevorstehen. So, weil das,
also wer jetzt, ne, sagt, so, ich habe einen Überblick, ne, der lügt. Also deine Aussage ist hundertprozentig richtig. Ich habe ja viele Tabellenverbandsvertreter gemacht. Man hat jetzt nicht den klaren Überblick. Eindeutig, es gibt keine andere Aussage dazu.
Ja, siehst du. So, Matze, und die Bundesliga oder grundsätzlich die nationalen Ligen, die werden am Wochenende gespielt. Noch, mal sehen. Ich glaube, es wird die nächsten Jahre auch erstmal so bleiben, dass man jetzt noch nicht irgendwie mit der Champions League dann auch die Samstage oder so angreift. Die gehören dem nationalen Fußball. Nur es wird natürlich für die Vereine, die in der Champions League vertreten sind, wird das der Zweitmarkt. Weil ihre ganz großen Einnahmen, die generieren sie international. Ich kann mir schon vorstellen, gerade wenn ich mir die Kader angucke, die alle Arsenals, alle auch Leipzigs, Barcelonas, Bayern Münchens mittlerweile haben, dass es natürlich dann in der Bundesliga immer mal noch einen gesetzten Thomas Müller geben wird, aber gewisse Spiele dann auch vielleicht eher in den Champions League Spielen, Spieler in den Champions League Spielen zum Einsatz kommen. Also dass man vielleicht auch so einen Schattenkader. Ja. Schattenkader.
Da muss ich ein bisschen widersprechen, wie in den Vermarktungs- oder Fernseheinnahmen. Super League, das war ja hauptsächlich ein Thema der Spanier, der Italiener, die noch ein knapp unter uns so ja lehnen, an 3., 4. Stelle, aber weit unter den englischen Fernseheinnahmen. Und das war dann, sagen wir mal, so 2, 3 Tage, wo so der ein oder andere englische Club noch nicht durchgeblickt hat, aber bei genauer Berechnung haben, ist er, nee, da können wir ja nicht für sein. Dann wird das zentral vermarktet, da haben wir ja unsere klare Vormachtstellung in den finanziellen Einnahmen verloren.
Also ich fasse zusammen, mir ist das so durcheinander. Ich habe da ehrlich gesagt jetzt noch eine Liga, wo ich gucken muss, wer wo steht. Und wenn Stuttgart jetzt nochmal gewinnt, dann sind sie vielleicht doch überm Strich und sind im Achtelfinale, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir zu viel des Guten. Ich fand das mit der Champions League, mit diesen kleinen Gruppen, was ja doch eher so ein bisschen wie Europameisterschaft ist oder Weltmeisterschaft, fand ich persönlich eigentlich charmant und hat sich ja auch bewiesen. Jetzt wird man sagen, ja, Neuerungen sind am Anfang immer kritisch zu bewerten und nachher sind sich durch. durchsetzt, dann sagen alle super.
Ja, trotzdem kann man ja eine Meinung haben, so, und
ja, ja, habe ich auch. Ich habe ja deutlich gesagt, was ich davon halte. Ich finde es nicht gut, um ehrlich zu sein.
Ich habe ja die gleiche Meinung wie du, Mats. Ich sag, heute würde ich das exakt genauso sehen wie du, aber ich habe aus meiner langjährigen Erfahrung, was Fußball von rechter Vermarktung, auch die Erfahrung, lass mal ein, zwei Jahre spielen lassen und dann zu einem Ergebnis kommen.
Und Matze, das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, dass es natürlich sich die großen Marken des europäischen Fußballs nicht leisten können, nicht leisten wollen, dass auch die UEFA sich das nicht leisten möchte, dass die schon im September aus der Champions League ausgeschieden sind. Weil natürlich brauchen sie Garantien, und darum geht es jetzt ja, es gibt jetzt noch mehr Spiele in jeder Champions League Saison, garantierte Spiele, garantierte Einnahmen, worüber sie dann wieder ihre Spieler eben bezahlen können. Weil Gehälter werden teurer, hatten wir eingangs. Und dementsprechend ist das natürlich ein aufgeblasener Wettbewerb, der trotzdem attraktiv bleiben muss. So, und ich glaube unterm Strich, dass es am Ende wird es mehr und mehr Wettbewerbe geben. Jetzt kommt im kommenden Sommer sogar noch die erste richtig große Club-WM, wo auch aus Deutschland Dortmund und Bayern qualifiziert sind, in den USA dazu. Das wird dahin führen, dass die Kader größer werden. In der NBA oder so, wenn du das guckst, die spielen sehr, sehr regelmäßig. Alle zwei Tage haben die in den entscheidenden Phasen Spiele, zum Beispiel in den USA, haben einen riesen Kader. Und dann ist an dem Spieltag werden dann vor allem die Spieler eingesetzt. An dem Spieltag werden vor allem die Spieler eingesetzt. Das ist für mich das, worauf es hinausläuft, so.
Mir ist es egal.
Warum? Warum?
Mir ist es scheißegal.
Ist es nicht, weiß ich ja.
Nein, aber es ist jetzt alles so dazu gesagt.
Wir haben auf jeden Fall einen ersten Tabellenführer und der kommt aus Deutschland. Und vielleicht können wir das auch mal feiern. Weil vielleicht überrascht ja auch dieser neue Trainer, Matze, den du mir immer gesagt hast, den musst du jetzt erstmal die ersten Wochen beobachten bei den Bayern, wie er sich macht. Wer ist denn überhaupt dieser Kompanie? Ist Bayern nicht eine Nummer zu groß für ihn? Jetzt zeigt er in der Bundesliga und auch in der Champions League, dass er dieses Schiff scheinbar lenken kann. Mit einer Art, die vielleicht uns nicht so sehr unterhält, weil natürlich ist ein Tuchel einer, wo du wusstest, jedes Interview bietet Brandpotenzial. Dagegen ist Vincent Kompany jetzt eher, wie würdest du es bezeichnen?
Ja, gut.
Eher gemütlich, gut. Verbal gemütlich unterwegs.
Der ist halt schlau, der weiß halt, der hat ja auch beobachtet, was da in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit beim FC Bayern so los war. Der kennt natürlich auch Thomas Tuchel. Jetzt ist Thomas Tuchel sicherlich schon ein gestandenerer Trainer, als es Vincent Kompany ist, auch schon vom Alter her. Der hat die Champions League gewonnen, der hat den DFB-Pokal schon mal gewonnen mit Borussia Dortmund. Also von daher macht der Kompany eigentlich das einzig Richtige, hält sich sehr zurück und lässt Punkte sprechen, so will ich es mal formulieren. Aber, und das ist jetzt auch sein Vorteil gegenüber Tuchel, dass er jetzt auch Zeit hatte, ja, in dieser Vorbereitungsphase bei Europameisterschaft, wo alle auf einem anderen Trip waren, dass er sich vielleicht auch mal den Verein mal so ein bisschen anschauen konnte, so ein Gespür dafür bekommen hat, während Tuchel halt ja quasi von jetzt auf gleich, er hat es natürlich auch selber entschieden, keine Frage, aber Trainer wurde, also von daher, glaube ich, war das jetzt als Voraussetzung, als Startvoraussetzung gut. Dass es jetzt aber so gut läuft, bin ich auch ehrlich, hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass er offensichtlich den Laden ganz gut im Griff hat. Aber es ist natürlich, ich meine, so 9-2, jetzt kann man sagen, ja, das war eine Kirmestruppe da, Zagreb, aber sind ja Kroaten, die können Fußball spielen. Das musst du erstmal schaffen. Viele Elfmeter dabei, natürlich, aber grundsätzlich doch gut.
Der Vincent Kompany ist gerade erst 38 und dafür hat er wirklich schon viel lebt. Ich meine, der hat schon beim HSV gespielt. Das muss man sich mal überlegen, wie weit unten der schon war. Und dann war er aber bei Manchester City und hat unter einem wahnsinnigen Top-Trainer wie Pep Guardiola sogar den Kapitän gegeben, danach seinen eigenen Weg gegangen, in Anderlecht Spielertrainer gewesen, also in der ersten belgischen Liga sowohl auf dem Platz gestanden als auch parallel die Verantwortung als Trainer getragen. Ist ja auch ein Modell, das es eigentlich da gar nicht gibt in diesen oberen Ligen. Nur alles eine hervorragende Ausbildung auf jeden Fall.
Wenn man das ergänzt, muss man sagen, er hat sich schon nicht eine bessere sportliche Laufbahn noch wie Kloppo gehabt. Ne? Und der Absteigen hatten beide. Der Absteigen hatten eben beide mal erlebt. Ne?
Wobei man sich jetzt abwarten muss, wie es sich natürlich über die gesamte Saison verhält. Das ist natürlich klar. Es ist erstmal eine Momentaufnahme, aber sicher ein deutlich besserer
Start. Ja, aber ich hasse das immer, wenn dann immer gesagt wird, das, jetzt sagst du das auch. Da bin ich jetzt in dieser Woche gerade relativ dünnhäutig, weil ich habe in einer Kolumne für Sport 1 über den super Stürmertransfer, der es in meinen Augen ist, Demirovic geschrieben. Der beste Stürmertransfer des Sommers. So, ne, weil der lässt ja den Girassi in den ersten Bundesligaspieltagen da wirklich sehr schnell vergessen. Und dann immer dann zu hören, ja, warte mal ab, sind ja erst 3 Spieltage und so. Ja, natürlich, aber wir reden halt im Moment und wir können ja auch nur das bewerten, was momentan passiert. Und grundsätzlich sowohl diese Stuttgarter Situation rund um Demirovic betreffend, die einfach von Spieltag 1 einen absoluten Top-Stürmer neben Undav haben und in meinen Augen damit eins der besten Duos.
Ja, aber ich sag das aber nur deswegen, weil ja auch Thomas Tuchel in der letzten Saison dann eigentlich ganz gut gestartet ist, nicht so gut natürlich, aber besser gestartet ist und man so das Gefühl hatte, er hat jetzt den Laden im Griff. Das ist jetzt gar nicht so sehr auf den Trainer gemünzt, also auf Vincent Kompany, sondern das ist eigentlich mehr auf den Verein FC Bayern gemünzt. Also ich bin sehr gespannt, ob es dann jetzt in München, natürlich spielt der Trainer da eine große Rolle, aber ob es da jetzt dann auch wirklich so ruhig bleibt, ob man jetzt wirklich in dieses Fahrwasser kommt, wo man ja eigentlich hin wollte oder hin will. Jetzt gerade auch mit dem Finale Dahorm natürlich, was ja das ist ja so ein bisschen, da wollen ja alle hin. Und was ist, wenn dieses Ziel gefährdet ist? Ne, da bin ich sehr gespannt, ob den Trainer, wie gesagt, macht einen guten Eindruck jetzt auf mich in den ersten Spielen, aber ob es dann wirklich so bleibt, ob die Spieler auch, die sind ja immer noch dieselben Spieler.
Wir haben ja keine Glaskugel, in der wir lesen können, was jetzt in 3-4 Monaten ist. Wir können die Situation bis heute bewerten. Und da muss man auch Max Eberl ja ganz klar, das war relativ dünnes Eis, auf dem er sich dann bewegt hat, weil ja wirklich in der Öffentlichkeit Name für Name, das muss man sich mal überlegen, ich meine, es ist gerade 2-3 Monate her, ne, alle 2-3 Tage geisterte ein neuer Name herum, der nicht irgendwie aus der Fantasie von irgendwelchen Journalisten entstanden ist, sondern Bayern hat wirklich mit sehr vielen Trainern gesprochen und hat aus verschiedensten Gründen Absagen bekommen. Lustigerweise jetzt von Roger Schmidt ja auch, der mittlerweile jetzt wieder auf dem Markt ist, weil er bei Lissabon, glaube ich, schon nach dem 2. Spieltag vor die Tür gesetzt worden ist. Aber da war Kompany dann schon eine glücklicherweise in meinen Augen kreative, aber Notlösung. So, und das geht Stand jetzt. Ich kann nicht sagen, was in 5 Monaten ist. Stand jetzt geht das in die Richtung ganz sicher, wie Max Eberl sich das im Vorfeld ausgemalt hat.
Ja,
und er ist akzeptiert, Thomas Müller und so weiter. Wirkt er, so wie man es mitbekommt, absolut akzeptiert, auch als Autorität, obwohl er ein sehr junger Mann ist.
Ja gut, ich meine, dass er natürlich als ehemaliger Champions League-Spieler, der bei Manchester City gespielt hat, da durchaus von seinen fast noch Mannschaftskollegen, so wie ich es mal formulieren, akzeptiert wird, das glaube ich schon. Aber ich sag mal, bei Thomas Müller zum Beispiel ist es ja auch so, ist meine Einschätzung oder meine Wahrnehmung, so muss ich das sagen, dass der ja eigentlich mit jedem Trainer, das war übrigens auch der sich ja, wenn überhaupt, als erstes noch vor Thomas Tuchel gestellt hat und das, obwohl der den teilweise auf die Bank gesetzt hat. Also ich glaube, da ist Thomas Müller auch schlau genug, sich mit dem Trainer immer eher zu verbünden, als dagegen zu arbeiten. Das hat's vielleicht, weiß ich nicht, in der Vergangenheit schon mal gegeben. Aber grundsätzlich, finde ich, ist da Thomas Müller in seiner ganzen Art und Weise, wie er handelt, schon auch schlau. Das darf man ja nicht vergessen. Und wir werden erst sehen, wenn es die erste kleine, das erste kleine Tief gibt, wenn es das denn gibt, wie es sich wirklich verhält. So. Und wir müssen ja drüber reden. Also ich meine, klar, sonst können wir sagen, jo, alles super und tschüss. Das macht ja keinen Sinn.
Ja, aber ich habe es ja eben schon mal gesagt, natürlich, wenn ein Trainer in seiner Laufbahn ein Jahr vorher sang- und klanglos abgestehen ist in der englischen Liga, vorher aufgestehen ist, dann kann man noch sagen, das ist einer unserer absolut besten, erfolgreichsten deutschen Trainer. Jürgen Klopp mit Mainz 05 auch passiert. Das ist, damit sind wir auf der gleichen Wellenlänge. Wenn man dann im zweiten Fall noch sagt, dass sicherlich unser junger Belgier bei Manchester City ein so überragender Weltklasse-Spieler war, das war jetzt der Kloppo, nicht der war Weltklasse-Trainer, aber kein Spieler. Also da kommt, dann spricht auch wieder einiges für den Bayern-Trainer. Ne? Das muss man auch so sehen.
Und außerdem steht jetzt, Matze, du sagst, die erste Delle, mal abwarten, wie es dann aussieht rund um Kompanie, die steht ja unmittelbar bevor, denn wir wissen, am Wochenende trifft Bayern München auf den schwierigsten aller Gegner, da können wir die Champions League vergessen und alles, was sonst so ansteht, Club-WM, denn sie spielen im Weserstadion bei Werder Bremen. Das ist natürlich eine Prüfung, die muss auch ein Kompany erstmal bestehen.
Du hast bestimmt schon die grün-weiße Unterwäsche an, Tobi, ne? Dass du dazu hochhangst. Ich bin nur ein Freund von Bremen, freue mich für dich, aber du bist ja ein eingefleischter Fan, was doch ganz in Ordnung ist, aber bitte ein bisschen, das Grad der Schwierigkeit dieses Spiels müssen wir nicht unnötig hochschrauben. Das darfst du gerne machen als eingefleischter Grün-Weißer, aber ansonsten ein bisschen Nizza, und das ist jetzt der Knüller des Jahres in Europa. Ne?
Kali!
Für dich ja. Akzeptiere ich für jeden Fan von Werder Bremen, der sagt, das ist mein großes Endspiel jetzt.
Ich muss meinen Papa noch fragen, ob der jetzt, eigentlich hatte ich den gestern schon gefragt, und der hat sich noch nicht gemeldet, weil ich noch eine Karte habe. Ich wollte den gerne mitnehmen ins Stadion am Samstag. Ich kann das eigentlich, fällt mir jetzt gerade wieder ein, wo wir drüber reden, dass der sich noch nicht zurückgemeldet hat.
Besorgst du die Karte oder dein Vater?
Nee, die habe ich. Wir haben ja 4 Dauerkarten, habe ich. Mit meinem besten Freund in Bremen haben wir seit vielen, vielen Jahren 4 Dauerkarten. Und ich schaffe es viel zu selten hinzugehen. Aber wenn ich dann mal da bin, dann muss ich mich natürlich immer vorher organisieren, weil mein Kumpel Jan, der verteilt die dann ja auch immer schon. Und der hat da auch mittlerweile seine Jungs, die dann regelmäßig hingehen. Aber ich darf mich, wenn ich mich rechtzeitig melde, darf ich mich gerne in die Gruppe dann immer noch mit einklingen. Und ab und zu kann ich meinen Papa auch mitnehmen. Und jetzt frage ich mich aber gerade, warum der sich noch nicht zurückgemeldet hat. Ja, Matze, warst du eigentlich mit deinem Papa auch regelmäßig im Stadion? Also meine ersten Stadionerlebnisse waren alle mit meinem Vater, ne?
Bin ich jetzt dran? Ich wollte nur sagen, ja.
Ich kann das von mir sagen, mein Vater ist früh verstorben, aber mein Stiefvater war dann Torschützenkönig in einem Bereich Bezirksliga, Landesliga an der Ecke von Brühl. Und damit war ich natürlich automatisch viel um Sportplatz. Das hat viel abgefärbt, das ist ganz klar. Und in jungen Jahren, als ich dann 10, 12 war, mein Vater nicht mehr gespielt hat, also mein Stiefvater, fuhren wir jedes Spiel der ersten Mannschaft von Viktoria Brühl-Grulwag in der Bezirksklasse angucken. Die stehen dann noch in der Landesliga auf. So, dadurch war ich von klein an mit so einem Fußballclub, noch nicht immer Bundesliga, das war natürlich FC immer nochmal ein Highlight, nach Müngersdorf zu fahren, aber das war so ein 2-Monats-Highlight oder Monats-Highlight, weil der Bruder von meiner Mutter direkt am Stadion und in Effern wohnte, aber regelmäßige, ich würde sagen, von mir gewünschte Pflichtbesuche waren die Spiele des Bezirks- und Landesligisten Viktoria Brühl-Grulwerk.
Bei dir meine ich das doch auch zu wissen, dass dein Dad dich mitgenommen hatte früher.
Mein Vater war ja Reporter. Da war ich ja oft mit in der Grotenburg-Kampfbahn in Krefeld. Ich war bei Hannover 96. Ich war in Dortmund. Ich war in Bochum. Ich war, ich glaube mal, in Gladbach. Da bin ich immer mitgefahren. Mein Vater hat reportiert für den Westdeutschen Rundfunk und für den NDR. Und ich habe immer oben gesessen und habe die Ecken gezählt, habe ihm auf die Schulter getippt, wenn er sprechen darf oder wenn er anfangen muss zu sprechen. Und wenn die Sprechzeit, das war damals alles sozusagen terminiert, wenn die dann wieder vorbei ist. Und ansonsten bin ich ja mit meinem Vater, der war ja ganz früh schon Trainer, wie ihr wisst, unter anderem von den Rummeniges, die ja bei mir, wo ich aufgewachsen bin, Luftlinie, ich glaube 250 Meter gewohnt haben. Also mehr war das wirklich nicht. Und Henry Rummenigge, damals der Vater von Karl-Heinz und Michael und Wolfgang, das ist ja der dritte Bruder, der saß immer am Kastenhäuschen und hat zu mir immer gesagt, Sportgroschen, das hat man damals bezahlt, wenn man sich ein Spiel in der Landesliga angucken wollte, da musste man immer den Sportgroschen bezahlen. Und das hat immer der Vater von Karl-Heinz Rummenigge gemacht. Und deswegen war ich einfach immer früh dabei. Ich habe auch früher mit meinem Vater dann irgendwie in den alten...
Wofür musste man den Sportgroschen bezahlen? Als Eintritt, um das Spiel gucken zu können oder was?
Ja, genau. Also wenn du Mitglied warst, dann musstest du so einen Sportgroschen abdrücken. Wenn du jetzt irgendwie kein Mitglied warst, dann hast du, glaube ich, irgendwie... Also Sportgroschen waren dann 10 Pfennig, glaube ich, damals, die du bezahlen musstest. Ist das nicht süß? Da gab es auch noch ein Eis für 20 Pfennig früher.
Und was wurde mit dem Geld gemacht? Das ging an den Verein? Oder war das sowas
wie... Das ging an den Verein. Ja. Das war wie so ein Eintritt irgendwie, ne? Genau. Aber da waren halt eben auch damals noch mehr Zuschauer. Es gab so Spiele, da waren da 3000 Zuschauer bei einem Landesligaspiel. Ne? Da haben manche Leute auf einer Bierkiste, haben die draußen vorm Stadion, haben die über den Zaun geguckt, damit sie das Spiel sehen konnten in der Landesliga, oder vielleicht waren auch 4000 Zuschauer da. Heute kommen da 400, also das ist wirklich nur noch ein Zehntel dessen. Und ja, deswegen bin ich als Kind schon mit Fußball groß geworden. Seit ich denken kann, ist bei mir in der Familie Fußball an Platz 1.
Bei uns auch.
So.
Ja, bei Kali auch. Also das ist halt einfach so, glaube ich, ne? Wenn man damit aufwächst und wenn das immer ein Thema ist und wenn, ich weiß noch, die ersten Sportschauspiele, da wurden ja damals nur 3 Spiele, also von den 15:30 Spielen wurden dann um 18 Uhr, also in meiner Zeit, wurde dann von 3 Spielen Ausschnitte gezeigt. Und dann wusste man das im Vorfeld ja nicht, weil es gab ja kein Internet oder so, oder da gab es auch keinen Videotext, wo du dann im Vorfeld gucken konntest, welche Spiele zeigen sie denn heute. Und dann saß ich immer da, Sportschau ging los. Und dann haben sie am Anfang gesagt, in den ersten 2-3 Minuten haben sie gesagt, heute zeigen wir Berichte von dem und dem und dem Spiel. Und ich habe wirklich immer Daumen gedrückt und alles. Und den ganzen Samstag habe ich schon drauf gefreut, dass eben auch Werder Bremen eins dieser 3 Spiele ist, von denen sie dann berichten. Und dann war das für mich wie größtes Kino. Ne? Also da bin ich in Tunnel, wie die Sportschau, bin ich in Tunnel eingetaucht.
Für mich ist ja bis heute immer noch Zuschauerzahlenentwicklung und die geben ja vieles weiter, so wie das bei uns ist. Ich bin jetzt also auch froh, ich gucke immer mal drüber. Die Bundesliga ist wieder wie im letzten Jahr. Wird über die 39.000, 40.000, dann waren wir knapp Erster vor England, die meisten Zuschauer in den schönsten Stadien hatten. Ich hatte jetzt natürlich ein bisschen Angst, dass Düsseldorf ist da nicht aufgestehen mit dem 50.000er Stadion. Köln ist abgestehen mit dem 50.000er Stadion in die Bundesliga hoch. Was die wirklich tollen Fußball gespielt haben, Holstein Kiel, aber 15.000 maximale Zuschauer. St. Pauli hervorragend gespielt, 29. Wenn du dann Bochum unter 30, Union Berlin 20, etwas mehr wie 20, Heidenheim, so ja im internationalen Wettbewerb mit 15.000 Zuschauern, dann ist es natürlich nicht so einfach, so einen 40.000er Schnitt hinzukriegen. Wobei man wieder sagen muss, die zweite Liga, die war ja in der letzten Saison Vierter in der Rangliste, wo nur Erstligisten waren.
Ja,
und jetzt
ja,
mit Schalke in Europa, 61. Ja. Und wir haben ja in Europa. Und da muss man jetzt auch sagen, die liegen wieder über 30.000, aber da hast du Schalke mit 61, HSV mit über 50, Köln 50, Hertha so mit um die 50 oder was mehr, Kaiserslautern um die 45, also der boomt bei uns, nicht nur im Fernsehen, die Einschaltquoten, wo man eben viel drüber gesprochen hat. Auch nach wie vor boomt es in den deutschen Fußballstand der ersten und zweiten Liga.
Ja. Wobei man natürlich schon sagen muss, dass die Benachteiligten von diesem Zuschauerboom in der ersten und zweiten Liga sind schon die kleineren Vereine. Ne, das muss man schon sagen. Also es gibt natürlich immer noch Traditionsclubs wie Rot-Weiß Essen, die haben auch noch relativ viele Zuschauer. Aber wenn du mal so in die Regionalliga gehst oder in die Oberliga, da, wo früher, ich sag ja, da gab es natürlich, war die Oberliga natürlich jetzt auch, glaube ich, die dritte Liga, soweit ich das weiß, war ja mal eine Zeit lang, dann kam die Regionalliga, dann kam irgendwann die dritte Liga, da hast du dann teilweise nur noch 400 Zuschauer. Ne? Also das sind dann die dann eher ein bisschen benachteiligt sind, liegt auch natürlich an diesem Fußball-Overkill, den wir ja mittlerweile haben, dass ja an jedem Tag irgendwo
daran,
Fußball läuft.
Also daran liegt es in meinen Augen total.
Ne? Und du natürlich irgendwann, jetzt hast du noch die Icon League und die Baller League und jetzt hast du noch
so. Also an dem Angebot, ich würde gar nicht Overkill sagen, weil das ist einfach die Zeit, so, ne? Das kannst du ja keinem richtig vorwerfen, aber mittlerweile kannst du jedes Premier League Spiel gucken, du kannst quer durch die europäischen Ligen dich schalten, wenn du irgendwie The Zone, Sky, dann genau, wie du gerade sagst, dann kommen die neuen Ligen dazu, wo gerade für die jüngere Generation, die sonst damals auch einfach auf den Sportplatz gegangen sind, spielen da die wahnsinnig interessanten Content-Creator mit ihren Teams. Alles ist total bunt, laut, mit Musik, mit ihr. Ne?
Also ich will mal, ja. Natürlich stimmt das, dass das sicherlich unten dem einen oder anderen Zuschauer kostet, aber die dritte Liga, ich gucke ja da oben ein bisschen mit einem Auge drauf, wenn ich das so mal 20 Jahre zurück sehe, da war die zweite Liga bei uns bei 8.000, 9.000 Zuschauer im Schnitt, heute bei über 30.000. Wenn ich jetzt die dritte Liga im Moment, liegen die auch im Schnitt bei rund 10.000. Ja, das muss man schon sagen. Also der Trend nicht nur in der Bundesliga oder zwar auch in der dritten Liga. Ich glaube euch dann natürlich ganz gerne, dass ihr da vierte, fünfte Liga mit großen Traditionsvereinen zurückgeht. Wenn ihr in der vierte oder fünfte Liga spielt, ja, da kommen noch nicht mehr so viele, da kommen nur noch die absolut eingefleischten, ja, das ist klar.
Ja, aber das war früher natürlich ein bisschen anders, ne? Gut, jetzt war, ist das auch eine, nicht nur der Grund, warum, oder nicht nur die oberen Ligen sind der Grund oder der, dass jeden Tag Fußball läuft, aber es ist natürlich auch der Grund, dass die Zeit sich grundsätzlich verändert hat, aber ich krieg so ein bisschen mit, dass natürlich in vielen Fußballvereinen es keine durchgehende Jugendmannschaft mehr gibt, ne? Also es ist dann wirklich teilweise so, dass du da drei Vereine, die dann irgendwie eine Mannschaft zusammenlegen und dann heißt es, keine Ahnung, Benninghausen, Eickelborn oder irgendwas, die haben dann irgendeine B-Jugend, die dann gegen eine andere B-Jugend spielt, die sich auch aus 4 Vereinen zusammensetzt. Und bei den alten Herren beispielsweise, da ist es so, dass es auch immer schwieriger wird, die Menschen dazu zu bewegen, sich als Fußballmannschaft zu treffen und gegeneinander zu spielen. Es gibt dann ein paar Pflichttermine im Laufe des Jahres, aber so Freundschaftsspiele sind doch rarer geworden. Wie gesagt, das liegt nicht nur daran, dass es sehr viel Fußball gibt, aber ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht doch manchmal ein bisschen daran liegt. Ich finde so eine Pause, auch wenn wir mal eine Pause machen, so von 4-5 Wochen, tut das trotzdem auch ganz gut. Dann hat man auch wieder Bock. Aber so eine kleine Pause, jeder Muskel braucht ja auch eine Pause, damit er wieder wachsen kann.
Ja, vor allen Dingen braucht auch jeder Kaffeefleck braucht scheinbar auch eine Pause, weil das, was du eingangs gesagt hast, ich habe jetzt nicht dran gerieben. Das ist jetzt eingezogen, Matze, ne? Das ist jetzt richtig schön im Gewebe.
Ja.
Aber du sagst, das ist gut, ja?
Das ist nicht schlimm, nein. Du kannst den Pullover schmeißt du einfach in die Waschmaschine, dann ist der Kaffeefleck auf jeden Fall raus, weil Kaffee da jetzt nicht wirklich zurückbleibt. Ist es denn, welche Farbe hat denn der Pullover?
Türkis.
Türkis.
Was? Das ist nachher lustig.
Türkis, ach so. Ja, aber wie gesagt, wenn du den in die
Und der Kaffee braun.
Bitte?
Der Kaffee braun.
Ja, aber das geht wieder raus. Du darfst nur nicht dran reiben, das ist schlecht. Ich neige aber auch immer so, mich nervt das dann total, wenn ich so einen Fleck da habe und will das dann eigentlich, dass es sofort weg ist. Kennst du das? Man will, dass es sofort natürlich weg ist.
Ja, ich habe den Tag noch Termine, ich bin heute Abend noch unterwegs. So, was mache ich jetzt?
Klebt doch, also keine Ahnung, kannst du den nicht umkrempeln oder ist der so mitten auf der Brust, der Fleck? Oder
mitten
ist
drauf, Bauch? Mitten drauf.
Mitten drauf. Hier, du kannst, wenn du rubbelst, dann nur so ganz leicht. Dann musst du so ganz leicht mit vielleicht ein bisschen Seife und versuchen, das in irgendeiner Form rauszukriegen. Dann könnte es gut sein.
Ihr könnt mir auch einfach, Kalli, was glaubst du denn eigentlich, Werder gegen Bayern? Wie geht das aus am Wochenende? Kannst du mir da vielleicht ein bisschen Mut machen?
Ja, ich hätte nichts gegen so ein schönes, spannendes Unentschieden und würde mich dann mit dir zusammen freuen. Ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sie haben jetzt schon einen Lauf. Ich glaube auch, ich will das nicht überbewerten mit Zagreb. Die sind es nicht mehr, glaube ich, der Zagreb vor 5, 6 oder 10 Jahren. Also trotzdem musste erstmal so viele Nüsse da unterbringen. Sie haben einen guten Lauf, das muss man eindeutig so sehen. Sie haben eine gute Mannschaft. Ich bin jetzt kein Fan von Bayern München, seit einem internationalen Wettbewerb. Drücke ich den Ober mit die Daumen, aber in der Bundesliga natürlich nicht. Bin ich für Leverkusen, ist ja auch klar.
Wir einigen uns auf ein hoffnungsfrohes 2-2. Ist das okay, Kalli?
Da wäre ich voll mit zufrieden und würde mich mit dir freuen.
Ich halte nochmal fest, wir haben doch darüber gesprochen, in den letzten 2 Wochen war das, glaube ich, ob das Spiel Dortmund-Heidenheim jetzt das Spitzenspiel ist oder Bayern gegen Kiel. Halten wir fest, es war zweimal eine relativ klare Angelegenheit und ich befürchte, das wird auch diesmal so sein. Bayern hat jetzt kommt mit breiter Brust, ist in der Liga gut, Champions League wirklich performt, gut abgeliefert.
Ja, ich will es nicht hören, Matze, ich will es nicht hören. Ja, natürlich.
Schwierig,
natürlich.
Schwierig. Ich sage 4-2.
Ist nicht auszuschließen. Nee, Zagreb ist, ich sag mal so, wir können zwar, Zagreb ist jetzt vielleicht nicht so eine der Top-Mannschaften in der Champions League, aber stärker als Werder Bremen sind sie möglicherweise schon. Also das könnte eine Karussellfahrt geben. Aber wir haben uns auf ein hoffnungsfrohes 2-2 geeinigt. Und das nehme ich jetzt mit. So, Matze, was du gesagt hast, habe ich gar nicht mehr zugehört. Also ich wünsche euch ein schönes Fußballwochenende und freue mich schon auf unser Treffen nächste Woche. Tschüss.
Ciao. Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.